Und willkommen zurück zum Podcast. Ich bin Lena Vogel.
Und ich Felix Hartmann. Wir sind wieder durch die Diskussionen der letzten 24 Stunden gegangen und es gibt diesmal einen roten Faden, der sich wirklich durch alles zieht. Vertrauen. Vertrauen in Geräte, die uns zuhören. Vertrauen in Softwareanbieter, die plötzlich Downloads wegziehen. Vertrauen in Krypto, die 20 Jahre alt ist. Und Vertrauen in Systeme, die Auto fahren sollen.
Genau. Und wir fangen mit einer Geschichte an, die viele Leute im Chat heute Morgen wirklich unruhig gemacht hat. Gamers Nexus hat untersucht, was LG Smart TVs eigentlich so treiben. Und die Kurzversion ist, sie hören zu.
Also, im Detail, die Fernseher zeichnen Gespräche auf, transkribieren sie und die Daten gehen an LG Ad Solutions. Und das Verrückte ist, laut den Recherchen passiert das sogar bei ausgeschaltetem Bildschirm. Das Mikrofon läuft weiter, der Ton wird aufgenommen, und zusätzlich scannen die Geräte noch das lokale Netzwerk. Also sie schauen sich an, was sonst noch so in deinem Heimnetzwerk hängt.
Die Größenordnung, rund 216 Millionen Fernseher sind betroffen. Das ist keine Randererscheinung, das ist quasi der Standard im Wohnzimmer von sehr, sehr vielen Menschen.
Und was ich an den Reaktionen interessant fand, es gab keine große Überraschung im Sinne von, das kann nicht wahr sein. Die Überraschung war eher das Ausmaß und dass es über den ausgeschalteten Bildschirm hinausgeht. Ein Kommentator hat das schön auf den Punkt gebracht. Datenschutz endet nicht beim Fernsehprogramm. Wir reden ja ständig über Handy und Laptop, aber der Fernseher ist im Grunde ein noch größerer Sensor, der mitten im Wohnzimmer steht, oft im Raum, in dem die ganze Familie sitzt.
Und praktisch gesehen ist das Gerät ja auch noch mit dem Netz verbunden, weil man es für Streaming nutzt. Das ist der Kompromiss, den fast alle eingehen.
Der Rat von Gamers Nexus ist entsprechend unspektakulär und trotzdem radikal. Trennt die Dinger vom Internet. Punkt. Also einfach physisch trennen oder die Verbindung konsequent sperren.
In den Diskussionen gab es dann natürlich die klassische Spaltung. Die einen sagten, meiner steht eh nie im Netz, ich habe nur eine Blu-ray-Player-Orientierung. Andere erzählten aus erster Hand, dass sie nach dem Kauf versucht haben, das Gerät offline zu betreiben und dass die Setup-Prozesse das aktiv erschweren. Also man wird regelrecht in die Cloud gedrängt.
Und dann gab es noch die Gruppe, die gesagt hat, ich weiß es, ich akzeptiere es, weil ich keinen Bock habe, auf komfortable Features zu verzichten. Das ist ehrlich, aber es zeigt auch, wie asymmetrisch das Ganze ist. Der Hersteller entscheidet, was passiert, der Nutzer erfährt es hinterher aus einer Recherche.
Was offen bleibt, wie weit reicht die Praxis wirklich? Welche Daten genau gehen raus? Wie lange werden sie gespeichert? Wer außer LG bekommt sie? Das ist alles nicht abschließend geklärt. Und genau deshalb ist die Vorsicht vielleicht die einzig rationale Haltung.
Und weißt du, was da gut passt? Das Misstrauen gegenüber schwarzen Kästen, über die man keine Kontrolle hat. Das zieht sich nämlich weiter zu einem anderen Thema, wo Firmen entscheiden, was Nutzer noch bekommen. Software, die man nicht mehr runterladen darf.
Leg los.
Broadcom hat die öffentlichen Downloads des VDDK eingestellt. Das ist das VMware Disk Development Kit, also im Grunde eine zentrale Bibliothek, die man braucht, wenn man Daten von VMware-Umgebungen migrieren will. Und das wurde kommentarlos gestoppt. Keine Erklärung, nichts. Und wer beim Support nachfragt, bekommt als Antwort nicht verfügbar.
Das ist wirklich übel, weil es genau den Moment trifft, in dem massenhaft Leute von VMware weg wollen. Es gibt ja diesen großen Migrationsschub seit der Übernahme und die Werkzeuge, die man dafür braucht, werden einem gerade unter den Füßen weggezogen.
Ein Kommentator, der offenbar selbst Migrationen macht, hat beschrieben, dass Projekte deshalb ins Stocken geraten. Man plant eine Umsiedlung, braucht die Schnittstelle, um an die virtuellen Festplatten ranzukommen. Und plötzlich ist der offizielle Weg zu. Und die Frage, die in der Diskussion aufkam, ist das Absicht? Ist das ein Druckmittel? Niemand weiß es, weil es keine Erklärung gibt. Und genau dieses Schweigen ist selbst die Nachricht.
Es passt in ein Muster. Bei Broadcom hat man in den letzten Monaten ja mehrfach gesehen, dass Verträge neu verhandelt werden und Preise massiv steigen. Und jetzt verschwindet auch noch das Werkzeug für den Ausstieg. Egal, ob das beabsichtigt ist oder nicht, der Effekt ist, dass der Wechsel schwerer wird.
Genau. Und deshalb fanden viele die Gegenbeispiele in der Diskussion so erfrischend. Da war zum Beispiel die Geschichte von Tottenham Hotspur, dem Fußballclub. Die haben VMware durch HPE Morpheus 4M Essentials ersetzt und dadurch die Lizenzkosten um über 85% gesenkt.
Über 85%? Das ist keine Optimierung, das ist eine andere Größenordnung.
Und es zeigt, der Ausstieg ist möglich, wenn man sich auf ein anderes System einlässt. Die Glaube ist nicht, dass Virtualisierung verschwindet, sondern dass der Preis für das Vertraute explodiert.
Und die zweite Fluchtroute ist noch grundsätzlicher, die Schweiz. Da wird gerade ein Pilot angekickt, bei dem 3.000 Bundesstellen von Microsoft 365 auf Open Source migrieren sollen auf OpenDesk. Zieljahr ist 2027 und das Ganze steht auf einem Digitalsouveränitätsgesetz.
Das ist der Punkt, der in der Diskussion am meisten Anklang gefunden hat. Vendor-Lock-in ist längst kein IT-Problem mehr, sondern ein politisches und wirtschaftliches Risiko. Wenn ein einzelner Anbieter entscheiden kann, was du noch nutzen darfst und was nicht, dann ist das auf Staatsebene eine Souveränitätsfrage. Ein Kommentator hat gesagt, so etwas wie das Schweizer Gesetz wäre vor 5 Jahren noch als Ideologie abgetan worden. Heute ist es Risikomanagement.
Und natürlich gab es auch die Realitätscheck-Stimmen. 3.000 Arbeitsplätze umstellen, das ist hart. Menschen, die jahrelang mit Office-Workflows gearbeitet haben, umzugewöhnen, ist der eigentliche Berg, nicht die Software.
Stimmt. Und offen ist auch, ob die Schweiz das Pilotstadium wirklich verlässt oder ob es bei einer schönen Ankündigung bleibt. 2027 wird's zeigen.
Wenn man die Flucht aus den großen Plattformen ernst nimmt, landet man irgendwann bei selbstgemachtem. Und da gibt es heute ein paar Updates aus der Open-Source-Welt. Das größte, Jellyfin 12, ist raus.
Also Jellyfin ist ja die selbst gehostete Media-Server-Alternative, quasi das, was viele nutzen, wenn sie ihre Mediathek selbst in der Hand haben wollen. Und Version 12 hat gleich mal die Versionsnummer befreit, das 10-Präfix fällt weg. Aus 1.0.x wird also einfach 12.
In der Diskussion war der wichtigste praktische Punkt die Datenbankmigration. Bei dem Sprung wird die DB migriert und der Rat, der überall kam, mach vorher ein Backup. Nicht wäre schön, sondern Pflicht. Ein Nutzer hat beschrieben, wie er das Upgrade durchgezogen hat und froh war, dass sein Backup-Skript vorher gegriffen hat.
Und eine kleine Änderung mit großer Wirkung. Nutzernamen sind ab jetzt case-insensitiv, also Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle mehr beim Login. Klingt banal, aber wer jahrelang darüber geflucht hat, dass Lena und Lena zwei verschiedene Konten sein können, weiß, warum das gefeiert wurde.
Insgesamt war der Tenor in der Diskussion, selbst gehostete Alternativen werden pflegeleichter. Das ist der eigentliche Punkt. Vor ein paar Jahren war Selbsthosten noch ein Hobby für Leute mit viel Zeit und hoher Frustrationstoleranz. Projekte wie Jellyfin zeigen, dass sich das ändert.
Und nebenbei noch zwei Kleinigkeiten aus derselben Ecke. Zum einen Thale. Das Layout-Modul für Architekturdiagramme von TerraStruct ist jetzt unter MPL-2.0 quelloffen und steckt in D2V0.9.0. Für alle, die Diagramme als Code schreiben, das ist relevant.
Und BitZip 3, da gab es Benchmarks, die zeigen, dass es bei manchen Daten, wie nun zum Beispiel einem Perl-Tabel, ein besseres Kompressionsverhältnis schafft als CSD. Aber, und das war der diskutierte Punkt, die Performance ist stark datenabhängig. Also nicht BitZip 3 schlägt CSD, sondern bei dieser Art von Daten und wenn dir Verhältnis wichtiger ist als Geschwindigkeit.
Klassisches Benchmark-Diskussionschaos. Aber bleiben wir beim Thema Vertrauen in alte Technik, denn da gibt es heute zwei Geschichten, die wie aus einem Lehrbuch wirken.
Die erste, ein Forscher hat die 512-Bit-RSA-CA-Wurzeln faktorisiert, die 1999 in Netscape 4.5.1 ausgeliefert wurden. Das sind die E-Certify-Roots und das Ganze hat etwa 30 Stunden auf einem ganz normalen Desktop Ryzen gedauert. Kein Cluster, kein Supercomputer, ein Schreibtischrechner.
Und die Pointe ist, das ist kein exotischer Angriff auf etwas Obskures. Das waren Zertifikate, die in einem damals bahnbrechenden Browser ausgeliefert wurden, also Trust-Anker, denen man vertraut hat. Und heute kann jeder Hobbyist die Kryptographie dahinter in 1,5 Tagen brechen.
In der Diskussion war der Weckruf klar. Alter schützt Krypto nicht. Schlüssellängen, die 1999 als sicher galten, sind heute eine Übungsaufgabe. Und die offene Frage, die einige aufwarfen, wie viele solcher schwachen Roots liegen noch irgendwo in Legacy-Systemen, in eingebetteten Geräten, in Archiven? Nur weil etwas lange funktioniert hat, heißt das nicht, dass es sicher ist.
Die zweite Geschichte in dieselbe Kerbe. Auf GitHub ist rekonstruierter Stuxnet-Quellcode aufgetaucht. Rund 1.5.000 Zeilen. Rekonstruiert aus dekompilierten Binaries. Ausdrücklich gekennzeichnet für Forschung und Bildung.
Und das hat eine richtig grundsätzliche Debatte losgetreten. Die einen sagen, endlich, Stuxnet ist historisch, es wird in Vorlesungen behandelt und die Analyseleute arbeiten seit Jahren mit Dekompilaten. Ein lesbarer Quellcode macht das Studium möglich, statt dass jeder in Assembler wühlt.
Die anderen fanden das viel zu naiv. Ein Kommentar war sinngemäß: Malvois-Techniken sind keine Museumsstücke. Vieles von dem, was Stuxnet gemacht hat, ist Prinzipien, die man auch heute wieder verwenden kann. Die Unterscheidung historisch, also harmlos, ist eine bequeme Erzählung.
Und ehrlich gesagt, beide Seiten haben einen Punkt und die Diskussion ist nicht entschieden. Was fehlt, ist so etwas wie ein Konsens darüber, wo die Grenze verläuft, zwischen Verständnis historischer Angriffe und Nachschlagewerk für neue. Die einzige Klarheit ist die Absichtserklärung des Repos, Forschung und Bildung, nichts weiter.
Vom Brechen alter Krypto und historischer Malware kommen wir jetzt zu einem Thema, wo die Technik ganz aktuell ist und trotzdem Fragen aufwirft, die niemand beantworten kann.
Du meinst den Tesla-Unfall?
Ja. Ein Tesla Model 3 in New Jersey. FSD bzw. Autopilot war verifiziert aktiviert, das Fahrzeug ist über ein Stoppschild gefahren und hat dabei eine 82-jährige Fahrerin getötet.
Und was die Diskussion besonders scharf gemacht hat, Tesla hat zentrale Felder in den NHTSA-Unternehmen schwärzen lassen. Also ausgerechnet die Details, die man bräuchte, um zu verstehen, was genau passiert ist, sind geschwärzt.
Und das ist der Punkt, über den fast alle Kommentatoren gestolpert sind. Es geht nicht primär darum, ob die Technik gut oder schlecht ist. Es geht um Transparenz. Ein Hersteller, der bei einem tödlichen Unfall mit aktivem Assistenzsystem entscheidende Daten schwärzt, untergräbt genau das Vertrauen, auf das er angewiesen ist, wenn er behauptet, die Systeme seien reif.
Einige Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass verifiziert aktiviert nicht automatisch heißt, dass das System zum Unfallzeitpunkt noch in Kontrolle war. Das ist eine legitime technische Frage. Aber genau deshalb braucht man die Daten. Wenn die schwärzt werden, bleibt nur Spekulation.
Und die Verantwortungsfrage ist komplett offen. Haftet der Fahrer? Haftet der Hersteller? Gibt es Zwischenstufen? Das ist in so einem Fall juristisch ungeklärt. Und solange die Rohdaten nicht öffentlich sind, wird es auch keine fundierte Debatte geben.
Der Kontrast dazu ist dann fast schon poetisch. Belgien. Dort gibt es overlive.com eine Live-Karte, die alle Busse, Trams, Metros und Züge im Land in Echtzeit zeigt. Und das Beste, gebaut auf offenen Daten der Betreiber.
Keine Schwärzung, keine Geheimhaltung. Die Betreiber legen ihre Daten offen und daraus entsteht ein öffentliches Werkzeug, das jeder nutzen kann. Ein Kommentator hat das als Gegenmodell beschrieben, der gleiche Sektor Verkehr, Bewegung, Sicherheit, aber mit dem entgegengesetzten Prinzip. Transparenz als Feature, nicht als Bedrohung.
Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, was offene Daten möglich machen. O4Live ist keine offizielle App eines Konzerns, sondern entsteht, weil die Daten da sind. Das ist die ganze Wertschöpfung.
Von Transparenz und Kontrolle kommen wir zu einer Frage, die in den Entwicklerdiskussionen heute richtig hitzig war. Wenn KI Programme schreiben kann, wer ist dann eigentlich noch Programmierer?
Also zwei sehr unterschiedliche Datenpunkte. Der erste: Beim Caltech Marathon haben 100 Teams in 40 Stunden mit Frontier-KI-Modellen an offenen mathematischen Vermutungen gearbeitet. Das war am 30. Oktober 2026, also nicht Code-Generierung für CRUD-Apps, sondern echte offene Forschungsfragen mit den stärksten Modellen, die es gibt.
Das ist eine Ansage. Wenn Modelle in einem Hackathon an ungelösten Conjectures arbeiten, dann ist die Frage, kann KI überhaupt etwas Ernsthaftes, ziemlich beantwortet. Die spannendere Frage ist, wie tief das ging, wie viele Vermutungen wurden wirklich angekratzt, wie viel war Scheinerfolg. Das ist aus dem Bericht nicht ersichtlich und genau da setzen die Skeptiker an.
Der zweite Datenpunkt ist ein Essay und der hat die Emotionen hochgekocht. Die These: Echte Programmierer würden ihren Code niemals an KI ausliefern. Programmieren als Kunstform, als Ausdruck. Und dann, das war der Teil, über den viele geschmunzelt haben, gesteht der Autor selbst, dass er eigentlich nur fürs Geld codet.
Genau. Und das ist die Stelle, an der das Essay für viele zusammengeklappt ist. Wenn du selbst sagst, du schreibst Code nur gegen Bezahlung und nicht als Ausdruck, dann ist die Berufung auf die echten Künstler schwer aufrechtzuerhalten. Ein Kommentator hat sinngemäß gesagt, das klingt nach Romantisierung eines Berufs, den der Autor selbst nicht so erlebt.
Andere haben die These aber verteidigt, zumindest in einer abgeschwächten Form. Es gibt Menschen, für die Code ein Handwerk und eine Ausdrucksform ist und für die ist die Übergabe an KI nicht neutral, sondern ein Verlust. Ob das alle echten Programmierer sind, ist die Übertreibung, aber das Gefühl dahinter ist real.
Und dann gab es noch den nüchternen Gegenpol. Für LLM hat einen Blogpost, wie spekulativ Decoding auf AMD MI300X und MI355X mit ORCAM läuft, mit den Methoden MTP, Eagle 3, Glash und DSpark samt Benchmarks. Also die praktische Seite, wie man die Inference mit genau diesen Modellen schneller macht.
Und das passt oddly gut in die Debatte. Während darüber gestritten wird, ob KI echtes Programmieren kann, bauen Leute parallel Infrastruktur, um KI schneller zu machen. Die Entwicklungsrichtung ist unübersehbar.
Die offene Frage am Ende des Threads war, wie viel Handwerk bleibt beim Menschen? Und ich glaube, die ehrliche Antwort der Diskussion war, das wissen wir nicht. Es hängt davon ab, ob du Code als Mittel oder als Zweck siehst.
Und wenn wir schon bei den Menschen sind, die ihren Beruf kritisch sehen, es gab heute auch Stimmen, die über den Zustand der Köpfe sprechen. Aber vorher noch kurz etwas ganz Praktisches, was Verbraucher direkt betrifft.
Also zwei Geschichten, die fast wie Kopien voneinander aussehen. Erstens, ein Jahr nach den EU-Reparabilitätsregeln für Smartphones, Right to Repair Europe hat nachgezählt, listen nur rund 18% von 2.334 neuen Smartphones die vorgeschriebenen Reparatur-Infolinks.
18%, also die Regel existiert, die Pflicht existiert und die allermeisten Hersteller stellen sich einfach hinten an. Ein Kommentator fragte resigniert, was bringt die schönste Regel, wenn die Durchsetzung fehlt? Und das ist die eigentliche offene Frage. Kommt jetzt Bußgelddruck oder bleibt es ein Zettel?
Und zweitens, das Muster aus einer anderen Richtung, TiVo. Ab dem 2. November 2026 wird der kostenlose Skip-Mode gestrichen, also das automatische Überspringen von Werbeblöcken. Und parallel wird gerade ein monatliches Bezahl-Add-on getestet, das genau das wieder einführt.
Also erst das gute Feature gratis geben, Gewohnheit schaffen, dann kassieren. Das ist das Geschäftsmodell, über das in der Diskussion viele gestolpert sind. Ein Kommentar brachte es auf die Formel, Hersteller testen, wie viel Bequemlichkeit Nutzer extra zahlen. Und die Antwort lautet offenbar, eine monatliche Gebühr dafür, keine Werbung zu sehen.
Die Frage, die unbeantwortet blieb, darf man das? Also darf man hinter Regeln oder Versprechen zurücktreten, die Nutzer einmal als selbstverständlich begriffen haben? Rechtlich vielleicht ja, moralisch ist es eine andere Frage. Und es passt zusammen mit dem 18% Wert. Beide Male wird eine Erwartung unterschritten, die offiziell existiert.
Und weil wir gerade bei Erwartungen sind, die enttäuscht werden, kommen wir zum entspannteren Teil der Sendung. Es gab heute ein paar Geschichten, die sich um langsames Leben drehen.
Der Atlantic hat den Xtine X3 besprochen, ein E-Reader im Scheckkartenformat für um die $70. Und die Kernaussage, das Ding hat das Lesen des Autors spürbar boosting.
Und das Interessante, der X3 hat gerade die Features nicht, die man bei einem $70-Gerät erwarten würde. Kein Touchscreen, keine Beleuchtung. Und genau diese Beschränkung ist der Punkt, man kann nichts anderes machen als lesen. Kein App-Daddy, keine Benachrichtigungen, keine Ablenkung.
Und es ist offen, weil es auf der Crosspoint-Firma basiert, die quelloffen ist. Also die Community kann das Gerät weiterentwickeln. Das ist wieder so ein Fall, wo offene Systeme Vertrauen schaffen, das Closed-Geräte vermissen lassen.
In dieselbe Richtung geht ein Dev-Bericht über sogenannte De-Brain-Rot-Urlaube. Also raus aufs Land, langsam werden, lesen und, das war der überraschende Teil, Mathe und Physik als Hobby betreiben, um einen mentalen Verfall umzukehren.
Und die Reaktionen waren geteilt. Ein Teil fand es inspirierend, ich brauche genau das. Der andere Teil fand es etwas adrenal selbstgefällig, als würde man ohne konkrete Diagnose die eigene geistige Verfassung behandeln. Aber der Grundgedanke, dass die Aufmerksamkeitsspanne leidet und dass man sie aktiv trainieren kann wie ein Muskel, den hat kaum jemand bestritten.
Und dann, um die Sendung auf dem richtigen Niveau zu beenden, der E-Nobelpreis für Physik 2026. Der ging an Forschung zu spritzfreien Urinaldesigns. Das empfohlene Design heißt Nautilus.
Also, um das ernst zu nehmen, was der Preis auch ernst nimmt, es ist echte Forschung an einem echten Alltagsproblem mit messbarem Ergebnis, nur eben in einem Fach, über das man normalerweise nicht in einer Audienz spricht. Der Humor ist Teil des Konzepts, aber die Physik ist echt.
Und damit sind wir auch schon bei den letzten beiden Geschichten, die beide in die Kategorie Tech-Geschichte hat immer eine menschliche, oft absurde Seite fallen.
Da ist zum einen eine interne Microsoft-Mail aus dem Jahr 2003, die jetzt aufgetaucht ist. Bill Gates wütend brannt, weil er versucht hat, Movie Maker von microsoft.com herunterzuladen und es einfach nicht geschafft hat. Die eigene Website hat den eigenen Gründer im Stich gelassen.
Und das ist köstlich, weil es zeigt, Usability war schon intern ein Kampf. Der Mann, der das Unternehmen gebaut hat, konnte auf der eigenen Seite nicht das finden, was er suchte. Es gibt also eine gewisse Genugtuung für alle, die sich je auf einer Unternehmenswebsite verlaufen haben.
In der Diskussion wurde das weniger als Häme gelesen, sondern eher als Zeichen, dass das Problem strukturell war. Wenn selbst Gates an der Website scheitert, dann war das kein Bedienfehler, sondern ein Designversagen. Und die Frage, ob sich seither viel geändert hat, hat niemand überzeugend beantwortet.
Und die zweite Geschichte. Nathan Fielder hat einen Dokumentarfilm über Elizabeth Holmes gemacht. You Can See Everything, produziert von A24, einen 174 Minuten lang, Premiere in Telluride.
174 Minuten über Theranos, das ist lang. Aber der Fall Holmes ist ja auch einer der gründlichsten Betrugsfälle der Tech-Geschichte. Und ein Dokumentarfilm von Fielder, der ja für seine eigene, sehr präzise Herangehensweise bekannt ist, verspricht eine interessante Perspektive.
Was in der Diskussion auffiel, diese Geschichten, Gates, der an seiner eigenen Website scheitert, Holmes, die eine Firma auf Lügen gebaut hat, zeigen beide, dass große Tech-Mythen immer aus sehr menschlichen, oft absurden Momenten bestehen. Egos, Bürokratie, Selbsterschleichung.
Und damit sind wir am Ende. Der Bogen heute war Vertrauen. Vertrauen in Fernseher, die mithören. Vertrauen in Anbieter, die Downloads sperren. Vertrauen in Krypto von 1909 und 90. Vertrauen in Autos, die Stoppschilder übersehen. Vertrauen in Hersteller, die Regeln ignorieren.
Und immer wieder der Gegenvorschlag: Offenheit, offene Daten, offene Firmware, offene Software. Nicht als Ideologie, sondern als Versprechen von Kontrolle. Wenn ihr einen der Punkte vertiefen wollt, die Links stecken wie immer in den Shownotes.
Schreibt uns, was ihr denkt. Insbesondere zur Frage, wie viel Bequemlichkeit ihr eurem Fernseher abkaufen würdet.
Bis zum nächsten Mal. Passt auf eure Mikrofone auf.
Tschüss.